Campus Radio Oldenburg.
Dein Radio für die Uni und die Stadt.
Das humane Immundefizienzvirus ist den meisten eher unter dem umgangssprachlichen Abkürzung HIV bekannt. Was die meisten auch wissen, ist, dass es sehr wirkungsvolle Medikamente dagegen gibt und man heute nicht mehr an der Erkrankung sterben muss. Wie aber leben Betroffene mit dem Virus, das bis heute nicht komplett heilbar ist? Fee hat sich mit Rulof und Ines getroffen, die an HIV erkrankt sind, und mit Ellen, die in der AIDS-Hilfe Oldenburg arbeitet. Wir hören, wie Ines und Rulof mit der Krankheit umgehen und wo sie immer noch Diskriminierung und Vorurteile gegenüber HIV-positiven Menschen erfahren.
Also ich habe 1997 von meiner HIV-Diagnose erfahren.
Wir sind bei ihr zu Hause im Oldenburger Umland verabredet. Ines Martini ist 57 Jahre alt. Eigentlich heißt sie anders. Ihr Name wurde für diesen Beitrag verändert, um ihre Privatsphäre zu schützen. Ines hat sich vor über 20 Jahren mit HIV infiziert. In einem sehr persönlichen Gespräch hat sie mir erzählt, wie ihre HIV-Infektion ihr Leben verändert hat.
Das war ein Horrorszenario im Grunde. Die ersten 10 Jahre, 15 Jahre bis 2002 habe ich alle 4 Stunden Medikamente genommen. Ich habe gestunken. Bei jeder Medikamenteneinnahme hatte ich 28 Tabletten. Man kann sich nicht vorstellen, das waren andere Zeiten. Ja, aber die Leute, die davor positiv waren, die sind alle weggestorben. Die sind alle gestorben wie die Fliegen. Und ich habe überlebt.
In Deutschland gibt es ungefähr 17.000 HIV-infizierte Frauen. Ines ist eine davon und seit einiger Zeit unter der sogenannten Nachweisgrenze. Das bedeutet, dass die Anzahl der HIV-Viren im Blut so gering ist, dass sie nicht mehr infektiös für andere ist. So kann das Virus auch zum Beispiel beim ungeschützten Sex nicht mehr übertragen werden. Ines muss dafür täglich Medikamente nehmen. Die hemmen die Virusvermehrung in ihrem Körper. Von der Krankheit heilen können sie allerdings nicht.
Also wenn ich meine Medikamente eine Woche nicht nehme, dann sind meine HIV-Viren sofort wieder lesbar. Ich habe Tumore an der Leber gehabt, ich habe Krebs in der Brust gehabt. Da weiß man jetzt nicht, kommt das vom HIV, kommt das von den ganzen Tabletten.
Der Cocktail ist in 96 gekommen. Das hat in die Zeit schon viele Lebens gerettet.
Rulof Ensing weiß seit 1997 von seiner HIV-Infektion, hat sich aber wahrscheinlich schon 10 Jahre davor angesteckt. Er und sein damaliger Freund erfuhren erst, dass sie HIV-positiv sind, als dieser bereits im Sterben lag. Beide hatten sich vorher nicht testen lassen. Vor etwa 20 Jahren ist er von den Niederlanden nach Oldenburg gezogen und engagiert sich seitdem im Vorstand der AIDS-Hilfe Oldenburg.
Ich habe auch so mal Therapiepause gemacht von 9 Jahren, obdass einfach die Medikamente in die Zeit noch nicht ausgereift waren und ich hatte so viele Nebeneffekte, dass ich gesagt habe, so erstmal Pause. Und die haben dann gedacht, naja, das ist dann sein Todesurteil. Aber die allgemeine Cocktail ist doch, ja, es ist teuer. 90 Tabletten, was ich nehme, das ist Delstrigo. Die kosten doch 2.487,60 €, habe ich letzte Nacht gelesen. Ja, das ist doch ein Batzen Geld. Aber dafür hat man ein Leben.
Ob eine Person HIV-positiv ist, kann man ihr äußerlich nicht ansehen. Im besten Fall bleibt ihr selbst überlassen, ob sie anderen von ihrer Infektion erzählt. Wem erzählt man also davon und wem eher nicht? Ines Martini hat mir im Gespräch geschildert, wie nahestehende Personen auf ihre HIV-Infektion reagiert haben und wann sie neuen Bekannten von ihrer Erkrankung erzählt.
Akzeptanz in der Familie war ehrlich gesagt überraschenderweise gar kein Problem. Also ich hatte auch nicht wirklich erwartet, dass meine Eltern schockiert sind, aber die haben eigentlich toll reagiert. Die haben mich in den Arm genommen, mein Sohn hat mich in den Arm genommen, schaffen wir. Aber so jetzt bei Menschen, die ich kennengelernt habe, das erlebe ich immer wieder, dass Leute anders mit dir umgehen, wenn sie das erfahren. Mir macht das nichts. Ich habe irgendwann mich entschieden, den Leuten das ins Gesicht zu hauen. Also ganz vorsichtig, ich bin positiv. Zum einen, um nicht die Erfahrung zu machen, wenn sie das dann später erfahren, dann ziehen sie sich zurück. Ich wollte eine Entscheidung treffen, können auch da schon im ersten Schritt.
Die Problematik, die wir haben, das ist das Stigma und die Diskriminierung.
Ellen Kiebacher hat vor 15 Jahren angefangen, sich bei der AIDS-Hilfe Oldenburg zu engagieren. Heute ist sie eine von 3 hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Ausgrenzung und Diskriminierung von HIV-positiven Menschen erlebt sie immer noch sehr häufig.
Das ist nicht nur eine geführte Diskriminierung und ein geführtes Stigma, es ist ein tatsächliches. Es fängt an von, dass das Kind nicht in den Kindergarten gehen kann, weil die Mutter oder der Vater HIV-positiv sind und dann die Eltern Aufschrei machen, bis hin zu Arbeitgeber, die das irgendwie erfahren oder vermeintlich ja, wissen und dann zu Kündigungen kommt oder die Frage, darf jemand da arbeiten? Ärzte, die ja, durchscheinen lassen, naja, sind sie auch selber schuld. Die sagen, mit HIV brauchen sie jetzt aber auch keine Kinder mehr kriegen, da bin ich dagegen. Und da hat sich so viel sich in der Medikation und so viel sich sonst in dem Leben für HIV-Positive geändert hat, da hat sich wirklich nicht viel getan. Erstaunlicherweise nach wie vor nicht.
Ines Martini ist seit ihrer Erkrankung dreimal umgezogen. An jedem neuen Wohnort hat sie sich ziemlich schnell eine AIDS-Hilfe gesucht. Dort konnte sie sich vermehrt damit auseinandersetzen, was diese Krankheit für sie bedeutet und was sie durch sie überhaupt erst gelernt hat.
Erst nach 5 Jahren ist mir eigentlich klar geworden, welche Ängste das ausgelöst hat. Ich habe ein Kind, damals war mein Sohn 14, also das war ganz viel, aber da bin ich erst Jahre später hingegangen. Und wie gesagt, jetzt habe ich sozusagen meine eigene Prognose schon um 17 Jahre, 18 Jahre überdauert. Und wenn ich mich heute sehe, dann denke ich, ja, und genau richtig, diese Krankheit war ein Geschenk. Sie hat mich wachsen lassen. Ich bin so dankbar, dass ich leben darf. Und auch, dass diese Krankheit eben nicht das Todesurteil bedeutet. Dass wir ein Stück weit, nicht nur durch die Medizin, die kann sicher helfen, sondern durch unsere eigene Entscheidung mitheilen können. Dadurch, wie wir die Krankheit nehmen. Also für mich war das ein Schatz im Grunde, weil es einen Prozess in Gang gesetzt hat, der anders vielleicht gar nicht entstanden wäre. You can get it if you really want, but you must try. Try and try, try and try. You succeed at last. You succeed at last.
Bei der AIDS-Hilfe können in einem geschützten Rahmen HIV-Tests durchgeführt werden. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, ist das für viele Menschen erst einmal eine niederschmetternde Nachricht. Wie wichtig es dabei für die Neuerkrankten sein kann, die Geschichten von anderen HIV-positiven Menschen kennenzulernen, erlebt Rulof immer wieder.
Man hat auch ab und zu Leute, die weit weg von dieser Welt sind, die kommen von fremder Welt hier rein und die hören dann, dass die positiv sind und man merkt an die Gesichter, die rutschen in ein Loch. Du denkst, die kommen da nicht wieder raus und das ist für den wie ein Todesurteil. Und das Schöne ist, wenn man Leuten beruhigen kann und sagt, ich habe schon 33 Jahre wahrscheinlich positiv, da gucken sie sich an, ja, wie kannst du danach leben? Ja, das ist auch keine Normalität, dass ich noch lebe. Ich habe einfach Glück gehabt. Und wenn ich gucke, in Holland waren wir mit 37 Leute und wir sind noch zu 4 da, dann ist das nicht selbstverständlich, dass ich hier noch sitze. Ja, und ich habe vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich von Haus aus ein gutes Immunsystem habe.
Das Robert-Koch-Institut beschreibt die ersten Jahre in der Geschichte vom HIV-Virus folgendermaßen.
Im Jahr 1981 schreiben Ärzte in den USA zum ersten Mal über das Auftreten einer neuen Krankheit bei vormals gesunden, jungen, homosexuellen Männern. Ein Jahr später wird über die ersten Fälle in Deutschland berichtet. Die frühen 80er Jahre sind geprägt von Angst, Feindseligkeiten und mangelndem Mitgefühl gegenüber infizierten Homosexuellen und Drogenabhängigen. Dabei sind längst auch heterosexuelle Menschen und Bluterkranke betroffen. Die meisten Erkrankten sterben. Auch weil es keine ursächliche Behandlung gibt. Und die Fallzahlen steigen stetig.
Ganz am Anfang war es tatsächlich Sterbebegleitung und Pflege, wo die Menschen noch nicht in Krankenhäuser konnten oder wenn sie im Krankenhaus waren, da auch sehr speziell behandelt wurden und nicht angefasst wurden. Und inzwischen hat sich das halt tatsächlich ganz weit geändert, weil das die Medikamente so gut sind, dass die Leute kaum noch Nebenwirkungen haben, kaum noch Begleiterkrankungen kriegen und die auch so einfach einzunehmen sind, dass es tatsächlich eigentlich kein Hindernis mehr ist, ein relativ normales Leben zu führen. Übrig bleiben natürlich die Leute, die langzeitinfiziert sind, also die diese erste AIDS-Epidemie noch mitbekommen haben, die damals ganz viel Freunde und Bekannte verloren haben, die wirklich so ein AIDS-Trauma auch haben. Und wenn sie damals wussten, dass sie positiv sind, war so ein bisschen die Frage, wann bin ich dran und was mache ich jetzt mit den letzten halben Jahr oder den letzten 2 Jahren, die mir noch bleiben. Die leben halt jetzt immer noch nach 30 Jahren und haben aber alle natürlich so Nahtodeserfahrungen in irgendeiner Form gemacht.
Ellen arbeitet in der AIDS-Hilfe vor allem mit drogengebrauchenden Frauen und Frauen in der JVA, um das Risiko einer Ansteckung mit HIV und Hepatitis C zu minimieren. und sie hat den Bereich Flucht und Migration aufgebaut. Welche Rolle HIV im Migrationsbereich spielen kann, hat sie im Gespräch erzählt.
Das, wo natürlich die umfassendste und die intimste Begleitung ist, im Migrationsbereich. Die Gruppe der Migranten und Migrantinnen kommen und wissen häufig gar nichts oder wissen nur, dass in ihrer Heimat die Menschen an dieser Erkrankung sterben und dass man da möglichst keinen Kontakt haben darf. Und dann fängst du da halt genau an, wo wir hier sonst vor 20 Jahren mit der Bevölkerung vor Ort gearbeitet haben. Das sind tatsächlich die, wo es einfach alle Lebensbereiche umfasst, wo es ganz oft auch den Bereich Schwangerschaft und Familie umfasst, weil die meisten Leute ja da erst getestet werden, wenn sie tatsächlich schwanger sind, ist bei Frauen so, dass der Normalzustand, dass die meisten Frauen eigentlich unter der Schwangerschaft einen HIV-Test in Anspruch nehmen und gegebenenfalls erfahren, dass er tatsächlich positiv ist. Und dann kommt natürlich dann alles zusammen und das sind wahnsinnig intensive Betreuungen, wo ich auch ganz oft dann bei der Geburt mit dabei bin.
Wenn eine HIV-Infektion nicht behandelt wird, führt sie statistisch gesehen nach 10 Jahren bei jeder zweiten Person zu AIDS. Bei unbehandeltem AIDS lösen in einem gesunden Körper harmlose Pilze, Viren und Bakterien schwere Erkrankungen aus. Dazu gehören beispielsweise Entzündungen, Krebs und Schäden am Nervensystem. In Ländern mit guter Gesundheitsversorgung ist AIDS aber sehr selten. Das größte Problem für HIV- und AIDS-Erkrankte in Deutschland sind aber nicht die gesundheitlichen Probleme.
In den letzten Jahren waren viele Leute, die verstorben sind an HIV und AIDS, letztlich Opfer der Diskriminierung. Also wir haben einige Menschen gehabt, die sich das Leben genommen haben tatsächlich aufgrund der HIV-Infektion. Und die Infektion als solche kann auch zu Depressionen und Veränderungen in der Selbstwahrnehmung und so weiter führen. Und natürlich auch der Abstand von Freunden und Familie, die sich zurückgezogen haben aufgrund der Infektion. Und wir haben hier wirklich auch Fälle gehabt von Leuten, die wahnsinnig offen waren, darüber zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen und es trotzdem nicht hingekriegt haben, das auszuhalten. Einfach zu wissen, der, die andere ist erkrankt oder infiziert und kann jederzeit auch noch kränker werden und wir wissen nicht, wie es mit ihm oder ihr weitergeht.
Egal, ob man krank ist oder nicht, älter werden wir alle. Aber auch das Älterwerden mit einer chronischen Erkrankung spielt eine Rolle in der AIDS-Hilfe.
Ich meine, es wird immer ganz leicht gesehen, ach, es ist jetzt eine chronische Krankheit und die werden alt mit, aber es ist nicht, dass man gesund alt wird. Das ist so. Also die Medikamente gehen doch nach bestimmten Jahren, greift es doch den Körper an. Spezielles Nervensystem. Wenn man Polyneuropathie hat, so wie ich, dann ist es so, die Nervenenden sterben dann ab und dann hat man ein stumpfes Gefühl oder gar Gefühllosigkeit. Aber es ist nicht, dass es einfach Pille reinkippen und alles ist getan. Das wird ab und zu ein bisschen zu leicht gesehen. Und auf der langen Dauer, es ist doch irgendwie eine Chemo, die man jeden Tag nimmt, aber dann in Tablettform. Ja. Es gibt immer die Leute, oh, aber ich habe das und ich habe das und ich habe das. Dann sage ich immer wieder, ja, aber was hat das mit deinem Positiv zu tun? Ja, wieso? Ja, ich sage, du wirst doch älter. Und das vergessen Leute auch, dass sie Problematik kriegen. Und es wird meistens dann immer gleich auf die Krankheit geschrieben. Ich sage, nee, du wirst einfach älter. Du bist jetzt 60 oder du bist 65. Und dann geht man Hüfte ein bisschen schlechter oder was dann auch. Und das hat nicht alles mit einem HIV zu tun. Ja, who wants to live forever, huh? Niemand.
Es sprachen Ines Martini, Rudolf Ensing, Ellen Kiebacher und Jakob Merlein.
Ja, vielen Dank den Beteiligten für diese sehr persönlichen Eindrücke. Wenn einer von euch eine Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV, Hepatitis C oder Syphilis haben möchte, könnt ihr gerne zur Beratung in die AIDS-Hilfe Oldenburg kommen. Seit gestern sind diese auch wieder persönlich vor Ort in der Bahnhofsstraße 15. Dort könnt ihr euch dann auch direkt auf verschiedene Krankheiten testen lassen.
Campus Radio Oldenburg.
Dein Radio für die Uni und die Stadt.